Faces of Moms.
Der Podcast von Faces of Moms.
Zu unserem Buch Bis eine weint.
Faces of Moms, das sind wir, Nathalie
und Nicole.
Hello, hello. Wir haben heute einen ganz wundervollen Gast, Gästin. Und zwar ist es einer unserer besten Freundinnen, Milinka. Wir freuen uns megamäßig, dass du heute bei uns bist. Und wir hatten ja schon ewig vor, einen Podcast zusammen zu machen und haben es irgendwie immer nicht so wirklich hinbekommen. Vielleicht kennen dich ein paar aus unserer Community schon vom Friedensfest in Augsburg 21. Da hast du uns ja die Podiumsdiskussion moderiert. Und irgendwie auch so nachhaltig unsere Kampagne auch geprägt, würde ich mal sagen, mit deinen Worten und auch mit deiner Feinfühligkeit, wie ich es beschreiben würde. Wir möchten ja mit unserem Account und unserem Podcast so ein bisschen auch den Blick öffnen, eben nicht nur darüber sprechen, wie sich Mütter und Sorgepersonen fühlen, sondern eben auch und halt Menschen in der klassischen Care-Arbeitsrolle, sondern eben auch Meinungen uns anhören, die auch relevant für den Diskurs sind, unserer Meinung nach. Und die vielleicht den Diskurs breiter machen und vielleicht auch bei dir jetzt vor allem auch vielleicht philosophische Gedanken mit einbringen. Du selber bist ja Doktorandin für Philosophie an der Uni Innsbruck, Autorin, Poetin und wie gesagt eine unserer besten Freundinnen. Und wir freuen uns megamäßig, dass du heute am Start bist und deine Gedanken mit uns teilst.
Wow.
Hallo.
Voll schön. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe Nathalie vorhin schon gesagt, dass ich quasi seit 7 wach bin. Dann habe ich erstmal einen philosophischen Stuff gemacht. Und dann habe ich mich in Marx und Federici wieder reingearbeitet, weil ich dachte, ich muss jetzt die Hardcore-Antikapitalismus-Kritik auf philosophischer Basis reinhauen. Bin wieder runtergekommen, keine Angst, Leute. Aber ihr seht, ich bin wirklich in a good way ganz aufgeregt und hatte voll Bock, das heute mit euch zu machen. Ich bin gespannt, was wir sprechen und was passiert.
Sehr geil. Und ich kann schon mal sagen, also als Nichtstudierte werde ich gleich alles fragen, wo ich bei euren Fachbegriffen aussteige, wenn ich nicht kapiere, wovon ihr jetzt alles sprecht und wohin ihr abdriftet.
Ja, nee, das war ja auch gar nicht unser Ziel. Wir haben vielleicht für unsere ZuhörerInnen, wir haben Milinka einige Fragen im Vorfeld geschickt und Milinka und ich, also Nathalie, wir tauschen uns einfach immer voll gerne aus zu ganz vielen verschiedenen Themen und driften da auch manchmal ins Wehren. Aber das werden wir natürlich hier nicht machen. Und ich checke ja auch ganz viel nicht und lasse mir das dann von Milinka immer gerne erklären.
Oh mein Gott, it's not true.
Nee, deswegen kein Stress. Wir machen, wir starten auf jeden Fall locker in die Geschichte. Und möchten jetzt erstmal zuallererst von dir wissen, liebste Milinka, wie war denn deine Woche? Also wir haben heute Freitag. Was waren denn so deine Highlights und deine Lowlights die Woche?
Ah, okay. Eine ganz konkrete Frage. Okay, also meine Woche, ich bin ja gerade in Innsbruck. Wie Nathalie schon gesagt hat, da wohne ich auch oder da ist zumindest mein halber Mittelpunkt, weil so einen richtigen Mittelpunkt habe ich nicht. Und wenn, dann ist er wahrscheinlich bei Familie Stanzack. Er hatte jetzt eine voll schöne Woche, weil in Innsbruck super schönes Wetter ist und ich zwischendrin mal ganz kurz auf den Berg konnte. Also neben meiner ganzen Philosophie und so weiter brauche ich extrem viel Bewegung. Und dementsprechend habe ich schon das Wetter und die Sonne genießen können. Minus 15 Grad, es ist abartig kalt. Wow. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, beziehungsweise wahrscheinlich sind wir nämlich schon dann direkt im Thema. Wie ihr wisst, muss ich ja quasi oder finanziere ich mich so halb mit Lohnarbeit, dann irgendwie immer im Stipendium kämpfen und suchen oder irgendwo Lehre dieses Jahr machen. Total geil. Und dementsprechend hat man ja immer so mehrere Baustellen, ja. Also Begriff, was bei euch ja in dem ganzen Thema Frau, / Mutter und ja, alles, was dazugehört, Mental Load und so weiter. Und die Woche war so krass für mich, weil ich hatte einfach mal eine Aufgabe und das war nur Dissertation.
Oh, wie geil.
Nicht eben dieses, okay, fuck, jetzt muss ich wieder dahin und hierhin rennen und gleichzeitig alles organisieren, was bei Weitem nicht so viel ist, wie wenn man noch an Familie denken muss. Ich bin quasi für mich alleine zuständig und auch das bereits überfordert mich. Und deswegen eine ganz, ganz High-Woche sozusagen, weil es einfach weniger war und fokussierter.
Cool, voll gut.
Mhm. Wie war eure Woche? Kann man das so ein bisschen zurückfragen oder trafen?
Okay, lass mich in Ruhe, würde ich sagen.
Alles klar. Also ich möchte vielleicht ein Wort zum Status quo. Nathalie, 2 Kinder zu Hause mit Krankheit, ungefähr, also gefühlt 5
seit Wochen. November 2022.
Genau. Und bei mir gerade zwischen 2 Podcast-Aufnahmen die kleine Tochter aus dem Kindergarten abgeholt, die jetzt ebenfalls vor dem Fernseher geparkt ist. Also das ist die momentane Statusaufnahme. Aber alleine, dass wir uns jetzt hier schon treffen können und den Podcast aufnehmen, ist ja schon mega cool. Ironie off. Du begleitest uns ja schon seit dem Start unserer Kampagne Faces of Moms und wir haben tatsächlich die ersten Entscheidungen, das ganze Setup und auch die Kampagne mit ihren Elementen einem Coaching von dir zu verdanken, das wir ganz am Anfang durchgeführt haben. Und es fühlt sich so an, wie dass wir uns jetzt nach über 2 Jahren, 2,5 Jahren immer mehr so dem Kern der Sache eigentlich annähern und weitergraben. Und wir feiern jeden Austausch, jede Person, jeden Menschen, mit dem wir sprechen zu unseren Themen und zur strukturellen Ungleichheit und haben ja auch schon Podiumsdiskussionen durchgeführt, wo du auch moderiert hast, die super spannend und intensiv waren. Und du bist ja, 34, hast keine Kinder und gehörst der queeren Community an. Kannst du sagen, was dich trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen an unserer Kampagne bewegt?
Ja. Ich denke, also ich muss das so immer differenzieren. Wir haben immer irgendwie so eine persönliche Perspektive und dann eine politische, würde ich mal sagen. Und die persönliche ist das, was jetzt quasi ihr in der Einführung schon gesagt habt, ist, was wäre ich für eine Freundin, wenn es mich nicht interessiert? Also das ist für mich schon mal die Base. Ja? Ihr seid da meine Herzensmenschen und was euch interessiert, interessiert mich. Und eigentlich schwappt es ja schon über, wenn ich dem sage, was euch interessiert, interessiert mich. Das ist dann der politische Moment, in dem wir schon sind. Ich glaube, dass mich was mich so antreibt, zum Beispiel meine Diss zu schreiben, ist das Thema, was ich mit Nathalie oft bespreche. Wie kann es eigentlich Menschen nicht interessieren? Also ich stelle mir quasi wie so die Antithese, weil für mich das ein ganz, ich weiß nicht, ob natürlicher Prozess ist, aber irgendwie ist er für mich unabdingbar. Ja? Aus philosophischer Perspektive gesehen, ich bin in der Welt, ich bin in der, ich bin Teil von der. Ja? Also geht sie mich doch immer an. Ja? Sie ist ja nicht irgendwie, da ist die Welt und da bin ich und da ist irgendwie so eine Spalte. Das ist ja eben nicht so, sondern ich bin ja in dieser Welt. Und wenn ich da drinnen bin, dann geht mich auch alles an. Und deswegen ist es für mich quasi fraglos, und das, um mal quasi einen Scherz einzubauen, das ist auch mein großes Problem, deswegen interessiert mich auch so vieles, weil mich ja vieles angeht. Aber es ist okay, also ich habe mich entschieden, wie du gesagt hast, ich bin 34, dann nehme ich halt diesen anstrengenden Weg, aber mein Lieblingszitat von Brecht, weil ich es gerade hier sehe, wer einmal seine Lage erkannt hat, wer soll der zu stoppen sein? Also wie soll dieser Mensch zu stoppen sein? Und ich würde das gar nicht ändern wollen, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass das irgendwie leicht ist, ständig von allem betroffen zu sein oder von allem berührt zu sein. Es ist ein bisschen wie so ein Schwamm oder ein Behälter, der auch kippen kann. Also es ist bestimmt eine Waage, die man halten muss. Aber das vielleicht zu deiner Frage, weshalb ich das unabdingbar finde, bei dieser Thema soziale Ungleichheit mitdenken und mitwirken zu müssen. Ja. PS, mich betrifft es ja auch. Also ganz konkret betrifft es mich ja auch. Ja.
Warum?
Also angefangen, weil, wie du gesagt hast, als queere Person finde ich das Thema Familie unglaublich spannend. Und ich weiß es jetzt nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen oder ich sage voll oft, ich kann Zukunft nicht denken. Habe ich das? Aber ich könnte mir oder hätte mir schon immer vorstellen können, oder ich spüre, ich bin ja so ein unglaublich naher Mensch und habe Bock auf also auf Familie und so weiter. Aber es ist keine Kernfamilie. Es wird zu 99,9% werde ich kein Kind quasi gebären. Also es ist kein Blut, das mich da mit irgendwem und diese ganze faschistische Blutgeschichte ist eh für mich ein Riesenproblem. Und das ist ja dieses Kernthema, ja, oder ein Kernfamiliending, das angeblich mal Liebe nur empfinden kann, wenn es aus dir rauskam, oder wie? Und das, deswegen betrifft es mich stark, weil ich muss ja quasi allein schon von meinem sexuellen Begehren aus und meinem Lebensformat und Entwurf muss ich mir ja, oder will ich mir überlegen, wie will ich eigentlich Familie denken? Und ich denke Familie auf jeden Fall anders aus als Kernfamilie. Und dementsprechend betrifft es mich natürlich, was bedeutet vielleicht für mich Mutter sein, wenn ich gar keine biologische Mutter bin.
Ja, total. Ich glaube, das waren jetzt ganz viele voll wichtige Punkte und finde ich auch voll schön. Und vielen Dank, dass du da auch mit uns drüber sprichst, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist und auch sehr ein sehr persönliches Thema. Hast du denn das Gefühl, du konntest für dich selber diesen Familienbegriff öffnen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Familie bedeutet jetzt, sage ich mal, im klassischen Sinne, Menschen sind miteinander verwandt, Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind, in Anführungsstrichen, so dieses traditionelle Verständnis davon. Hast du das für dich geöffnet? Magst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet für dich Familie denn dann?
Ich glaube, auch da vielleicht einen Schritt zurück. Ihr hattet mir die Frage gestellt, so auch soziale Normen, also was ich dazu stehe und so weiter. Und auch, ich glaube, hier müssen wir wieder so zwei Spuren fahren sozusagen. Ich habe für mich persönlich es geöffnet, aber das heißt nicht, dass die Gesellschaft mir das geöffnet hat.
Ja.
Weil die Frage ist quasi, es klingt vielleicht etwas komisch, aber philosophisch sagt man so, wie wird man angerufen? Also wer spricht dich wie an? Und ich denke, dass jetzt die Außenwirkung wird nicht sein, ich bin quasi kompletter Teil zum Beispiel von deiner Familie, Nathalie, oder von deiner Freshie, sondern ich werde immer als die externe Tante gesehen. Und das wird mir genauso ja dann auch quasi, so werde ich eben angerufen, zugerufen, so ist mein Label sozusagen. Das heißt, ich fühle mich zwar, also ich habe das geöffnet, wie du sagst, Nathalie, ich habe für mich ein neues Verständnis, aber was sieht die Gesellschaft? Und ich glaube, die hat mich jetzt noch nicht da reingelassen, wenn man das so möchte.
Ich kann da auch tatsächlich selber eben auch von unserer Beziehung sprechen. Und für mich war das auch eben ein großer Aha-Moment. Und ich habe auch selber gemerkt, wie sehr ich dieses traditionelle Verständnis von Familie internalisiert oder verinnerlicht habe, weil es Momente gab in meinem Leben, wo du mir ganz klar komplett suggeriert hast, so hey, wir sind eine Familie und ich bin da und ich teile sogar Geld und Haus und alles mit dir. Und für mich das quasi so war, du kannst doch nicht sagen, du machst jetzt ein Konto für mein Kind auf oder so. Das geht doch gar nicht. Also wieso machst du sowas? Also das waren für mich so diese Prozesse, wo ich gemerkt habe, krass, wie traditionell verankert das dann noch für mich ist, obwohl ich das gerne anders hätte. Aber so dieses Verinnerlichte ist was ganz anderes. Also ich merke, dass ich zum Beispiel, oder auch die Kinder abzugeben und einfach auch dieses Vertrauen zu haben, was ja auch nochmal, klar, noch andere Dinge mit reinspielen, aber zu sagen, hey, das ist wirklich ein Mensch, der gehört da dazu, also auch diese Person mitzudenken. Und ich glaube, da hast du voll viel in mir berührt zum einen, aber eben auch in Gang gesetzt, weil ich das so nie gesehen hatte und auch nie gewusst habe, dass ich dieses traditionelle Verständnis noch so krass in mir habe.
Wenn ich da kurz rein darf, weil ich glaube, das ist, glaube ich, und das ist total wichtig, weil du hast jetzt so gesagt, ja, und boah, wie krass ich das verinnerlicht habe und so weiter. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo wirklich jetzt lohnt sich Federici und Marx, das ist nämlich jetzt die Kapitalismuskritik.
Okay.
Weil das ist ja genau passiert, ja. Also wenn wir uns das quasi historisch anschauen, wie es von einem Kollektiv, und ich breche es jetzt voll runter, weil ich eben jetzt, ja, wir machen jetzt eben keine Vorlesung.
15 Stunden.
Aber wenn wir von einem Kollektivgedanken wie diese allein schon, also ganz, ich muss ganz stark diesen Fortschrittsgedanken erstmal in Frage stellen und kritisieren, weil es klingt ja so, als ob Kollektiv war früher,
ja,
und dann gab es irgendwie wie so eine natürliche Entwicklung zu Mann, Frau, Kind. Und es ist keine natürliche Entwicklung, sondern der Kapitalismus hat sich das angeeignet, weil es viel mehr Sinn macht, weil es ihm viel mehr bringt, weil er viel besser ausbeuten kann, wenn es im Kleinen läuft. Im Kollektiv, und da kann ich ja jetzt auch ein sehr konkretes Beispiel nennen, haben Nathalie und ich ja auch mal gesprochen, würde ich wirklich, und jetzt reden wir über die materielle Welt ganz konkret, zusammen mit denen, mit euch wohnen, dann hätten wir ja drei Gehälter und müssen nur zwei kleine Kinder, aber drei Menschen würden arbeiten. Also müssten wir auch alle gar nicht 40 Stunden arbeiten. Wir müssten uns nicht ausbeuten lassen und so weiter. Und das meine ich. Im Kapitalismus bringt es ja viel mehr, dass das zu zweit läuft. Wenn wir es uns aufteilen, dann müssten wir gar nicht in so einer sogenannten Leistungsgesellschaft und in so einer ausbeuterischen.
Und in diesen Abhängigkeiten auch einfach, ja. Auch in Bezug auf, also jetzt traditionell klassische Familienrollen, sozusagen Mann, Frau, diese Abhängigkeit vielleicht auch und dieses Machtgefälle, das ja dann auch dadurch entsteht.
Genau. Ja. Weil die das quasi, also weil es quasi so gesehen wurde, wie, ich sage, ich übersetze jetzt mal in Unternehmenssprache, kleine Fabriken, zwei Personen, die in dem Betrieb miteinander arbeiten und da kann man maximal Leistung abschöpfen von einer Person, die da oder von beiden zur Hälfte zum Beispiel oder wie auch immer, um den Output rauszubekommen, um alles an Energie rauszuholen, was möglich ist. Und das ist natürlich, wenn es jetzt mehrere wären, die sich gleichmäßig um alle Bereiche kümmern, habe ich aus Kapitalismus-Sicht einen Verlust.
Ja, ich glaube, was vielleicht in der Hinsicht, ja, also voll freshy, ich würd da mitgehen, was voll wichtig ist, was man, finde ich, am Kapitalismus verstehen muss und beziehungsweise an dieser, das ist ja so subtil, ja, das wird uns ja auch alles als so gut verkauft und als Alternativlosigkeit. Mein zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, dann kommt immer das Totschlagargument, ja, Melinka, dann nenn mir doch eine andere Alternative.
Ja, ja.
Klar, habe ich jetzt auch noch nicht am Start, aber was ist das, dass wir glauben, dass so ein System, das nicht von Gott geschaffen worden ist, ich tue es jetzt überspitzen, ja, dass das wohl jetzt hier unser System ist und es gibt nichts dran zu ändern. Also das Nummer eins, natürlich gibt es Alternativen, die müssen wir halt ausprobieren und wir dürfen nicht so gefangen sein in unseren normativen Gedanken. Ja. Zu diesem Thema, was du gesagt hast mit, wie ist das aufgeteilt? Ich glaube, das Krasse ist, und das finde ich eben so spannend, warum ich da wirklich wieder mit Marx mitgehe, ist, dass diese Ersetzbarkeit ist das Neue beim Kapitalismus. Mhm. Also er nennt diesen, und das ist jetzt wirklich ein bisschen abstrakt, aber total leicht zu verstehen, finde ich, wenn wir uns vorstellen, früher Herr und Knecht, ja, du hattest einen Grundbesitzer und der hatte Leibeigene. So, dieser Leibeigene, der gehörte diesem Grundbesitz. Das klingt aus unserer Perspektive erstmal so, als ob das ja viel weniger Freiheit wäre, weil ich gehöre jemand anders. Verrückterweise war das aber nicht an einem Vertrag gebunden und es war somit, es war auch sehr viel Vertrauensebene. Ich, Grundbesitzer, gebe dir hier, Bauer, mein Land, du musst das für mich irgendwie ja, pflegen und so weiter und gibst mir davon natürlich Sachen ab. Aber ich schütze dich auch vor anderen. Ja, ohne Vertrag und so weiter. In dem Augenblick, als wir Verträge gemacht haben, als eben eine kapitalistische Struktur sich aufgebaut hat, ganz ehrlich, da war der Mensch austauschbar. Das ist eben, was Marx dann sagt, aha, der Mensch wird zur Ware, der Fetischcharakter. Ab jetzt ist es total egal, ob du, Freshy, die Fabrikarbeiterin bist oder du, Nathalie, das ist mir total egal. Leibeigener, so verrückt sich's klingt, obwohl es mit Besitz und wie Sklaverei ist, da hatte das noch was Exklusives und es war nicht so austauschbar. Und das ist das Extreme beim Kapitalismus.
Aber hat denn trotzdem schon eine Ausbeutung der Menschen, die hat doch trotzdem stattgefunden?
Ja.
Also?
Ja. Ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Also das, was ja Marx nie sagt, er sagt ja auch nicht, und das ist das Problem, wir denken in Kategorien von besser und schlechter. Das tut er ja gar nicht. Er beschreibt einfach nur, hey, hier ist so ein System und das hat diese Auswirkungen und ja, auch Ausbeutung. Und jetzt gibt's dieses System. Und ich würde halt sagen, dass und wir müssen immer aus Europa herausdenken, weil da befinden wir uns gerade, das ist halt viel subtiler. das, die ganze Ausbeutung läuft viel subtiler ab. Also das jetzt zum Beispiel, ich meine, Simone de Beauvoir ist eine große, in der zweiten Welle der Frauenbewegung, wurde gehypt und gleichzeitig müssen wir ganz klar sagen, ist es eben eine weiße privilegierte Frau, die nur auf Kosten von wieder jemand anders überhaupt das hat machen und tun können. Ja, und was jetzt eben quasi passiert ist, und deswegen meine ich auch Kapitalismuskritik, wenn es in diesen ganzen weißen, sage ich jetzt bewusst weißen als politische Kategorie, weiße privilegierten Frauen haben jetzt arbeiten wollen, ist das ja eigentlich abstrus. Der Kapitalismus hat sich einfach nur gedacht, ah, sehr schön, noch jemand, den wir ausbeuten können. Also verstehst du, selbst der Kapitalismus ist so genial, dass er sich alles aneignet. Feminismus kann man sich perfekt aneignen. Schön, dass ihr beide jetzt arbeitet und auch noch Care-Arbeit macht.
Umsonst dann quasi. Also genau. Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil noch mehr Arbeitskraft freigesetzt wird und die Care-Arbeit quasi auch automatisch dann mit in der Familie bleibt.
Oder sie ausgelagert wird und auch kapitalisiert wird.
Genau.
Ja. Und wie passt es da dann auch rein? Also, oder passt es dann da auch rein, dass quasi auch Care-Arbeit sozusagen kapitalisiert wird?
Das wollte ich gerade sagen. Für mich ist da der Dreh- und Angelpunkt, weil ich habe mich jetzt im Zuge meiner Dissertation viel mit Indigenas, Native People und Philosophien beschäftigt. Und ich denke, wir haben ein ganz stark europäisches Problem, und das ist dieser Körperdiskurs und Körperpolitik. Es ist für mich eine Frage der Wertigkeit. Also ich glaube, was der Feminismus schaffen muss, sind so ein dialektischer Moment, also so ein Widerspruchsmoment. Zwei Sachen, die nicht zusammenkommen, müssen irgendwie zusammengedacht werden. Mhm. Und zwar, wir müssen das Thema Care-Arbeit, Frau sein, eben was da alles dazugehört, problematisieren. Also ja, es ist ein Problem. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir es auch aufwerten. Weil das geht für mich total verloren. Mhm. Also wenn
das stimmt.
Und das ist für mich ein ganz, also jetzt auch raus wieder aus der Philosophie rein in was sehr Persönliches. Wenn Natalie oder Freshie, ihr kennt ja beide meine Mama, das ist einfach die stolzeste Mutter, die man sich vorstellen kann, weil aber in einer, und das ist jetzt natürlich, also immer mit Vorsicht zu betrachten, Chile ist auch schon längst neoliberalistisch, ja.
Und ganz kurze Anmerkung, Linkas Mutter ist in Chile geboren.
Ja, genau. Und als Chilenin hat die Frau, die Mutter, so eine Stellung.
Also und sie steht ganz weit oben.
Absolut. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Satz. Da ist eben nicht, das Leben wird nicht dem Profit untergeordnet. Versteht ihr? Frauen erschaffen Leben, oder? Wir gebären Leben. Aber der Profit ist immer mehr wert in dieser kapitalistischen europäischen Welt. Und ich traue mich ein bisschen vage zu sagen, dass es andere Lebensentwürfe, Welt, weiß ich nicht, Verständnisse gibt, wo eben Mutterschaft nicht dem Profit untergeordnet wird. Weil ich meine, hey, hallo, also was gibt's Krasseres, als dass da einfach ein Kind erschaffen wird, ja? Das will ich jetzt nicht hypen, nicht, dass es in die Richtung geht, weil sonst hat es so was Naturalistisches.
Das genau, vor allem, ich denke auch gerade so an die Übermutter quasi,
genau.
Im Nationalsozialismus. Nee. So, gell, dass man, das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding, wo man
gefährliche.
Ja. Aber und dieses biologische Frau sein und so, darauf geht es ja gar nicht hinaus. Ja,
ja. Aber da merkst du schon, also was halt hier extrem entstanden ist, und das hatte ich, glaube ich, am Anfang gesagt, ist so eine extreme Dichotomie und Dualismus. Ja. Auch wieder so extrem. Da gibt es halt diesen Mann und da gibt es diese Frau. Und da gibt es diesen Mensch und da gibt es die Natur. Also wisst ihr, das ist immer wie, als ob es Gegensätze wären. Und das funktioniert nicht. Apropos, da könnten wir sogar eine Klimakrise eben, das funktioniert auch nicht, wenn wir Mensch, Natur so auseinanderdenken. Ja? Also deswegen, was der Faschismus und Nazi-Deutschland gemacht hat, ist eine Reproduktion von Dualismen. Und die ganz schwarz, es gibt auch zum Beispiel ein klares Feindbild. Es gibt ganz klar Gut und Böse. Wir wissen alle, was Gut und Böse war im Faschismus. Und das wird eben, das wird reproduziert. Und davon möchte ich ja absolut weg. Von wegzudenken von einem ganz, von so einer klaren Linie von da, eins ist das andere und ja.
Ja, ist damit auch vielleicht so ein bisschen der Grundstein, also übertragenerweise gelegt worden zum Thema Rabenmutter. Schlechte Mutter, gute Mutter. Mhm. Also wirkt es da auch mit rein?
Da kann ich jetzt natürlich nicht so
klar. Weil das gibt es ja in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Also ja, der Begriff, der Begriff ist deutsch.
Na, ich würde sagen, dass wir, also da sind wir jetzt in der Moral. Also ich glaube, es gibt so einen ganz starken Moralisierungsdrang, den zumindest, den erlebe ich stark in, ich wohne jetzt in Österreich, aber bin natürlich viel in Deutschland. Österreich und Deutschland hat einen starken Moralisierungsdrang, dass man dann immer wieder mit dem Zeigefinger auf irgendwas zeigt. Mhm. Und das ist ja übrigens zum Thema Betroffenheit, Nathalie, weil wir da so drüber oft reden. Ich will zum Beispiel auch nicht Betroffenheit suggerieren mit so eine Art Opfermitleid oder Zeigefingerkultur. Das ist ja überhaupt.
Schau dir die Arme an.
Genau. Also für mich ist Moral, boah, das fangen wir jetzt nicht an, das Thema, weil finde ich ganz, ganz schwierig. Also das hat für mich eine ganz starke Machtdynamik, Moral. Da gibt es irgendjemand, der weiß, wie es läuft, und jemand sagt dem anderen eben, so läuft's nicht. Also da merkt ihr schon, das finde ich sehr kritisch. Hat was für mich sehr Christliches, hat für mich was mit Sünde zu tun. Und dann dieser ganze Diskurs, der dahinter steckt. Ja. Deswegen finde ich das so schwierig.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause für unseren Sponsor und Partner Elamo. Elamo ist eine familiengeführte und faire Marke aus Hamburg und bietet wunderschöne und vor allem durchdachte Rucksäcke und Taschen an. Quasi treue Wegbegleiter für unsere Leben. Und dabei supporten sie zahlreiche soziale Impact-PartnerInnen, wie zum Beispiel uns, Faces of Moms. Unter www.elamo.me findet ihr Infos und den Produktshop.
Weil du das jetzt öfters nochmal schon erwähnt hast, zum Thema Verortung vielleicht auch sprechen. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant, weil das ja auch diesen Diskurs jetzt auch bei Faces of Moms so bestimmt. Also, dass oft Einwände kommen, es ist was sehr Westdeutsches, also sozusagen zum einen traditionelle Rollenmodelle, aber auch Diskriminierung in Bezug auf Mutterschaft oder Care-Arbeit. Dadurch, dass ja deine Mama in Chile geboren wurde, du dich sehr viel auch mit außereuropäischer Philosophie, aber auch Leben ja beschäftigst und auch auch Chile und andere Orte ja auch schon besuchst und da ja auch gelebt hast, würdest du sagen, dass das ein sehr europafixiertes oder sogar westdeutsches Bild ist, weil ja oft auch der Moment kommt, ostdeutsche Mütter seien auch nochmal anders, wobei da ja auch die Frage ist, inwieweit sozusagen das Mutterideal über allem schwebt. Aber gibt es da so eine Eurozentrierung und sollten wir nicht auch versuchen, sozusagen andere Ideen vielleicht da auch in den Diskurs mit einbinden über Care-Arbeit?
Während du gesprochen hast, habe ich gerade, ich würde jetzt am liebsten mal die Kamera hier hinschwenken. Es türmen sich hier so Berge. Ich habe die quasi weggeschoben, damit es so ein bisschen ordentlicher aussieht. Jetzt wollte ich ganz schnell ein sehr spannendes Zitat von Vignolo herholen. Mhm. Ich krieg's auch so einigermaßen hin. Und das würde deine Frage beantworten.
Können wir dann noch nachliefern und
hin? Ja, weil ich will eben nichts Falsches hier erzählen. Aber er sagt sowas wie, man denkt, von wo aus man ist. Mhm. Ja, also ich denke da heraus, wo ich verortet bin. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich das total wichtig, auch für euch beide, dass ihr natürlich denkt, von wo aus ihr seid, und zwar in Europa, in Westdeutschland und so weiter und so fort. Dieser Diskurs ist existent. Der betrifft ganz viel Frauen, ja, Sternchen, und wen auch immer, alle Personen, die sich da eben einschreiben in euren Diskurs. Und deswegen als erstes mal, vielleicht ist er eurozentristisch. Ja, so what? Ihr denkt aber, von wo aus ihr eben lebt, seid und wohnt. Und das hat ja seine Berechtigung. Ja, also das heißt, finde ich, als allererster Punkt. Der zweite, den du aufgegriffen hast, den finde ich extrem wichtig. Und da will ich auch eigentlich ein persönliches Gespräch von uns beiden rezipieren sozusagen. Da saßen wir in der Küche und du hast Ich werde natürlich jetzt keine Namen nennen. Nein, aber du hast quasi von Gesprächen mit Männern gesprochen. Und natürlich meinen wir nicht alle Männer und politische Kategorie, bla bla. Ihr wisst alle, was ich meine. Aber es ging so ein bisschen darum, dass du gesagt hast, hey Melinka, das ist echt so krass. Ich habe mir einfach nur gewünscht, dass mir die Person, und das war halt jetzt ein Mann, zuhört. Mhm. Einfach nur mal zuhört. Es muss jetzt gar keine Lösung, er muss ja vielleicht sogar nicht mal d'accord sein, aber kann er mir halt einfach mal zuhören und nicht gleich Mansplaining, weißt du, gleich drauf, gleich hier, zack. Und ich habe, also überhaupt Lösungsorientierung, also das können wir gerne als Unwort des Jahres bestimmen. Ich kotze ab, wenn jemand gleich Lösungen, als ob es immer so schnell Lösungen gäbe.
Ja.
Und deswegen ja zu dieser Frage, sollen wir oder ihr Faces of Moms, wen sprecht ihr an oder mit wem geht ihr in den Dialog? Ja, natürlich mit möglichst vielen, auf jeden Fall. Und hört zu, hört hin. Das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Und zwar auch nicht aus einer Hierarchie heraus so, oh, ich bin so aus einer voyeuristischen Perspektive, ich bin so interessiert an diesem verrückten Leben. Nee, sondern hey, das ist total cool, kann ich was von dir lernen? Und damit hat es ja eben keine Hierarchie und keine Macht. Und das, glaube ich, fällt mir halt in Europa versus quasi, man nennt es so Peripherie versus Zentrum. Also im Zentrum wird verortet als Europa, USA, die sogenannte westliche Welt und dann die anderen, die Peripherie. Und ich würde mir wünschen, als Person, die in zwei Welten lebt, dass halt auch quasi wir angehört werden und unsere Ideen so paradox und vielleicht gar nicht passend in eure Realität sie sind, ist es doch erstmal okay und sie sind eben auch genauso da und wer weiß, was wir voneinander da lernen können.
Ja, das, voll. Ja.
Das wäre der Punkt.
Ich habe da dieses eine Zitat von Audre Lorde so im Kopf, das du auch in der Podiumsdiskussion gebracht hast, dass eben diese Unfähigkeit, Unterschiedlichkeit als dynamische Kraft zu erkennen und eben nicht als bedrohlich wahrzunehmen oder zu bekämpfen gilt, sondern eben als bereichernd, aber im Sinne von eben nicht, wie du gesagt hast, oh ja, ich eigne mir das dann vielleicht auch noch an und nehme mir das und kapitalisiere das Ganze, sondern im Sinne von zuhören und eben auch wieder dieses vielleicht auch betroffen sein, also sich darauf einzulassen halt auch irgendwie.
Es gibt einen schönen, weil du gesagt hast, einlassen, unterschiedlichste Philosophen und Philosophinnen haben versucht auch, quasi Vernunft anders zu deuten, weil bei uns hat das ja eben was sehr Rationales, ja, und auch sei vernünftig und so weiter. Und vielleicht nur eins dazu, Vernunft zu sehen als Vernehmen. Also das fand ich ein bisschen sehr schönen, das ist ja mal was ganz anderes. Vernunft klingt so, als ob es da irgendwas gäbe, was schon wieder sehr starr ist. Ja? Mhm. Für mich hat das Objektcharakter, da gibt es eben so eine, oder eine Norm, eine Regel, das ist nämlich eben vernünftig. Und wenn wir es aber dekonstruieren und anders sehen, ist vielleicht vernünftig, dass ich nämlich Sachen vernehme und mich eben sich einlassen. Das ist eine ganz andere Definition von Vernunft. Und ich meine, Philosophie macht nichts anderes als Begriffsarbeit, ja. Also wir versuchen nur die ganze Zeit mit Begriffen zu verstehen. Und da dachte ich mir, hey, wenn wir Vernunft, und jetzt wieder Kontext Europa, weil hier ist es sehr rationalisiert, ja, Emotionen werden erniedrigt von der Ratio. Wenn wir aber von mir aus, dann ist die Rationalität hier so groß, von mir aus. Aber würden wir Vernunft als Vernehmen wahrnehmen, dann hätte das einen sehr eröffnenden Moment. Weil dann würde ich da hingehen und eben schauen, was erzählt mir Freshy und ich vernehme es und ich lasse mich ein und ich lasse es stehen. Das ist ja auch gut, oder?
Ja, das Stehenlassen ist natürlich auch ein großer Punkt, gell? Und argumentieren nicht dagegen aus meinem Horizont, den ich zu dem Zeitpunkt habe.
Ja.
Du hast auch bei einem unserer Gespräche gesagt, dass du stören willst. Das zählt für mich, da kommt für mich auch da ein bisschen mit rein, dass man eben mit Menschen im Gespräch eben auch um diese Vernunft oder Vernehmung oder Zuhören zu fördern, ist es ja manchmal auch sinnvoll, vielleicht das aktuelle Weltbild oder die Ansichtsweisen zu stören. Wie genau siehst du das?
Also ich will mich quasi nur so ein bisschen eben kontextualisieren. Ich habe das ja leider nicht erfunden im Sinne von, ich habe das eben von Emmanuel Levinas und der sagt, Achtung, schlechtes Französisch, irgendwie, je suis l'otage de l'autre, ich bin die Geisel des anderen. Also ein krasser Satz. Und er will sagen, dass quasi der andere stört immer. Und er berichtet das heraus, auch jetzt einfach runtergebrochen, dass wenn du in Paris in einer Suite sitzt und dein Essen und dein Kaviar isst und der Obdachlose da unten ist, er wird dich trotzdem stören, weil er ist eigentlich in deinen Gedanken. Und du weißt, dass du gerade, nur weil er da unten sitzt, hier oben sitzen kannst. Das ist ja eine Verflechtung. Also damit überhaupt es reich und arm geben kann, reich funktioniert nur, weil irgendjemand anders ausgebeutet werden kann, muss. Und deswegen sagt er eben, der stört mich immer. Ja, und ich habe das übersetzt, dass ich immer stören will. Das war quasi dann meine Übersetzung von Levinas. Und für mich spielt da aber auch noch was sehr vielleicht Gesellschaftliches, um so zu deuten, mit rein. Und zwar, dass ich eine ganz andere Streitkultur gewöhnt bin. Also das ist, glaube ich, auch was definitiv, ich finde es immer schwierig zu sagen, was kulturell ist. Das hat auch schon wieder so sehr ich und die anderen und Grenzen und so weiter. Aber belassen wir es mal dabei. Also ich traue mich zu sagen, ich bin ja jetzt gerade erst seit 2 Wochen wieder hier, war bei meiner Familie in Chile und es tut mir leid, liebe Familie, Sie hören es ja eh nicht.
Sie verstehen es nicht.
Sie verstehen es eh nicht. Aber ihr wisst, dass hier in linken Kreisen der Begriff, dass man darf nicht übergriffig sein, ja, und man soll die Grenzen des anderen bewahren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, forget it, Chile. Es war ein einziger Übergriff und keine Grenzen wurden bewahrt. Und das meine ich jetzt in dem schönsten Art und Weise, weil wenn jeder mischt sich in die Themen des anderen ein. Das war wirklich, und ich sage jetzt nicht, das ist Chile, sondern das ist meine Familie, das ist meine Erfahrung. Keine Ahnung, wie die anderen sind. Aber meine Familie ist völlig irre und mischt sich in alles überall ein. Was aber ein unglaublicher, finde ich, Moment des Liebezeigens ist. Weil mich alles ständig angeht. Da leidet jeder für jeden. Und das stört mich die ganze Zeit. Also mich hat das gestört. Ich war da auch viel zu viel im quasi europäischem Ich und wollte jetzt einfach mal in Ruhe gelassen werden. Und dann hocken wieder alle in meinem Zimmer. Katzenphänomen, Nathalie. Alle lagen schon wieder in meinem Bett und wollten wieder irgendwas reden.
Das ist der Super Insider.
Das heißt, Katzenphänomen heißt, du wirst stark aufgesucht, um Themen zu sprechen.
Ja, ich bin eine Person, ich bin jetzt nicht so der Katzentyp und fokussiert es null, dass die zu mir kommen. Und meine komplette Familie liebt Katzen und die Katzen kommen immer zu mir. Immer.
Ach so.
Laufen auf meinem Kopf und über mich drüber. Und so geht es mir oft auch mit FreundInnen.
Wir wollen keine Namen nennen. Ja, genau.
Die stören mich auch immer.
Ja, ja. Und Freshy, also quasi, was ich damit sagen will, ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir quasi Streit kultivieren, dass wir stören als eben was, ich in Anführungszeichen sagen wir, als etwas Positives empfinden, weil wenn, solange du mich störst, solange existiere ich, das ist ja Reibung. Reibung erzeugt Wärme. Ja, also du wenn wir es quasi in den Körperdiskurs einbauen wollen, jetzt mal wirklich etwas so künstlerisch oder performativ gesehen, wenn da 2 Menschen auf der Welt, ich meine wirklich Körper, dann rammen die sich doch manchmal auf der Straße. Ist alles voll, ja, stellt euch einfach so, keine Ahnung, Berlin vor und man läuft da durch und irgendjemand rammt nicht. Hey, dann will ich, dass die Person irgendwie sagt, hey, sorry oder du blöde Kuh oder was auch immer. Naja, klar, aber ich habe sie gestört gerade, das ist okay. Wenn wir aufhören, einander zu stören, dann existieren wir nicht mehr.
Und schafft es deiner Meinung nach vielleicht diese Betroffenheit dann? Also ist Potenzial da sozusagen, um so eine Art Betroffenheit zu schaffen dadurch?
Das ist das furchtbar, dass meine Antworten nie leicht ausfallen. Also es ist halt auf jeden Fall nicht so monokausal. Es ist nicht so, ich störe und dann wird es betroffen.
Und dann passiert sofort.
Genau.
Ja.
Nee, das ich glaube, das ist total wichtig. Aber ich glaube, das ist wirklich intersektional. Das sind quasi mehr, das ist eine Verflechtung von vielen Sachen. Und eins davon ist Stören. Aber eins davon ist auch die Haltung, und zwar die Offenheit. Eins davon ist ja, das persönliche Narrativ, da hatten wir drüber gesprochen. Also da gibt es so viele unterschiedliche Zugänge. Und eins, eben ein ganz starkes, ist das Stören, definitiv. Das würde ich schon, da würde ich mit reingehen und mich stark machen dafür.
Ja, weil ich habe auch Gespräche jetzt auch mit anderen Personen, jetzt zum Beispiel unter anderem auch mit meiner Mutter, mit der ich mich ja viel auch zu diesen Themen austausche, auch auf philosophischer Ebene, so in Anführungsstrichen. Und sie sagt eben, weil ganz viele auch in unseren Interviews zum Beispiel schreiben, ich wünsche mir dieses Dorf, ich wünsche mir, dass Menschen um mich rum sind und mit mir zusammen das Ganze machen und mich begleiten. Aber auf der anderen Seite entsteht dadurch ja auch eine gewisse Reibung und auch ein gewisses Stören und Einmischen und Übergriffigkeiten so. Mhm. Und da sagt sie eben, sind diese Menschen da auch dazu bereit? Oder so wie es zum Beispiel, das, da kann ich auch von mir sprechen, auch so diese Anfänge mit meinem Kind, mit meinem ersten Kind, zu sagen oder zu denken, nee, nur ich weiß es so und kein anderer und ich lasse hier niemanden ran, so was im Nachhinein einfach total schwierig war, weil diese Zeit einfach fast also Erschöpfungszustand ausgelöst hat. Und ich verzeihe mir da voll und es ist okay und es ist einfach so, wie es war, aber jetzt in der Reflexion sozusagen, ich habe da auch niemanden rangelassen. Und deswegen ist das so interessant, dass das ganz viele sagen und ich frage mich dann eben, würdet ihr aber dann auch erlauben, dass andere Menschen andere Meinungen haben, andere Menschen andere Einstellungen, andere Erziehungsmethoden vielleicht, die das dann mit übernehmen? Also könnte so ein Dorf überhaupt funktionieren, diese Gemeinschaft? Oder sind wir eben jetzt wie am Anfang sozusagen, erlaube ich das nur meiner Kernfamilie? Und auch da gibt es ja die Struggles zwischen PartnerInnen und sonst was. Also
ich glaube, wo wir jetzt da gelandet sind, ist bei wirklich die sozialen Zuschreibungen und Rollen einer Mutter. Und das ist ganz spannend, dass wie fange ich am besten an? Also es gibt ja tausend Studien, wo man schaut, okay, wie eben kann man eben anders leben und so weiter und so fort. Was gibt's da für Lebensentwürfe? Und wie du gerade gesagt hast, also ich meine, dir wurde ganz klar suggeriert, und das ist der Diskurs, in dem wir halt leben. Das ist ganz wichtig. Wir sind da drin. Das ist auch wieder nicht. Da sind wir nicht draußen. Da können wir gar nichts machen, sondern wir sind reingeworfen. Zack, drinnen. Und das sagt uns erstmal der Diskurs, der westliche Diskurs, dass, und das ist spannend, der westliche Diskurs sagt das, dass die Mutter hat sich da zu kümmern und die Kernfamilie. Und die hat es natürlich zu entscheiden. Wie abgefahren wäre es gewesen, wenn du mich anrufst und sagst, hey Melinka, du, ich bin irgendwie total müde, kannst du die nächsten 2 Wochen komplett meine Kinder nehmen? Und dann hätte das ganze Umfeld gesagt, okay, krass, was geht jetzt mit der?
Die kommt nicht klar.
Schafft die das nicht? Kriegt die das nicht hin?
Machen sie eh.
Genau, okay, machen sie eh, genau. Und ich denke mir halt, hier sehen wir, und das ist wirklich, da sind wir ganz klar beim Kapitalismus, der will das individualisieren. Da sind wir eigentlich, Freshy, was du gesagt hast, ich glaube, Verantwortung und Last, ja, ich beschäftige mich ganz viel mit quasi, das Leben ist schwer, und ich meine Schwere als kollektiven Moment. Es ist nur schwer, weil jetzt du, Freshy, und du, Natalie, alleine das zu tragen habt. Wenn wir diese Schwere aufteilen, dann hat jeder, rein mathematisch gesehen, von 10 Kilo jeder nur noch 1 Kilo so ungefähr. Und das ist das Riesenproblem. Also dieses ein kollektiver Gedanke wurde uns ja wirklich genommen. Also ich würde mal sagen, den Begriff Kommunismus allein in dem Wort, in den Diskurs aufzuwerfen, ist so. Und jetzt, von was sprichst du? Von der Sowjetunion. Ja, genau, davon spreche ich. Ja, also das ist, dass wir da einfach wieder schauen müssen, okay, warum zur Hölle sollte jetzt eine Person, und das ist ja egal, ob Mutter, Vater oder eben Person, wie auch immer, muss doch nicht die Last tragen. Auch die Last, und da sind wir bei romantischen Beziehungen, warum muss denn eigentlich eine Person mich komplett glücklich machen, alles mir geben? Ja, das kann nur, also dass diese Heteronormativität, die dann mit der Monogamie einhergeht, die ist nur zerstörerisch. Schau dir die Beziehungen an und dann betrügen alle sich gegenseitig und man denkt, also das ist irgendwie für mich nur eine, das ist tatsächlich monokausal. Das kann ich ja schön erklären, warum das passiert ist. Das ist keine, quasi, keine Ahnung, böse Absicht oder sonst was, aber es wird so alles auf das Individuum Und das meine ich ja auch, dass der Kapitalismus sagt, hey, du kannst das schaffen. Es liegt alles an dir. Wir haben alle die gleichen Chancen.
War ja, nicht. Genau, das sind die Worte. Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mit dem Begriff des Dorfes vielleicht kurz ein Problem, aber wenn... Aber ansonsten würde ich sagen, Kollektiv, Gemeinschaft, Community. Ich meine, warum spricht man von Communities, ja? Und all das, ja, denke ich. Und es hat ganz viel, übrigens, letzter Punkt, mit Wohnen zu tun. Wir müssen immer Wohnen mitdenken. Weil wir können so schön utopisch denken, hey, keine Ahnung, wir jetzt, ja? Ihr zwei mit euren Kernfamilien und ich, hey, wir sind jetzt eine Community. Sorry. Die konkrete Welt läuft so ab, dass irgendwer irgendwen die Kinder ins Bett bringen muss. Das heißt, damit das funktioniert, müssen wir zusammen wohnen. Und wie sieht Wohnen aus? Und da beginnt der Kapitalismus schon wieder, weil das kann sich kein Mensch leisten. Merkst du das? Alles wird hingezogen, dass du auf jeden Fall in einer kleinen Familie, in einem Apartment wohnst und da dich schön einmeierst. Und deine Nachbarn auf gar keinen Fall kennst, dann kannst du die nämlich nie fragen, ob die mal die Kinder nehmen. Alles ist anonym und so weiter. Deswegen natürlich haben wir dann so diese Figur des Dorfes, das wird dann ein bisschen romantisiert, glaube ich, dass da auf einmal dann Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Das wäre es ja auch nicht, ja.
Ja. Spannend.
Ja.
Nee, voll. Und so durchzieht sich auch dieser kapitalistische Strang durch quasi alle möglichen Ebenen unseres Lebens. Und das hatte ja auch Mino, hatte das damals auch auf der Podiumsdiskussion gesagt, dass es eben darum geht, eigentlich Familie zu entkapitalisieren. Also wir sprachen über Familie oder Care-Arbeit, natürlich auch die anderen Ebenen, aber hast du da eine Idee oder siehst du eine Vision vielleicht für dich? Also hast du darüber schon mal nachgedacht, wie so eine Entkapitalisierung von Familie aussehen könnte?
Naja, eben auf jeden Fall das Thema, was wir besprochen hatten, die Dekonstruktion von der Kernfamilie, das wäre für mich Nummer eins.
Dekonstruktion oder Öffnung vielleicht.
Naja, irgendwie, ich nenne es immer ganz bewusst eine Zerstörung.
Ja, das ist, stört mir auch.
Genau. Das darf ruhig zerstört werden. Es ist, weißt du, Nathalie, wenn du mich das fragst, setzen wir da quasi, das ist für mich wie so ein Netz. Und du nimmst jetzt eins raus und sagst, hey, wie können wir Care-Arbeit entkapitalisieren? Und ich denke mir so...
Es ist ein System quasi.
Können wir bitte das System entkapitalisieren?
Ja.
Also das ist one point.
Ja, wie du gesagt hast ja auch, Wohnen, Leben, Beziehungen, Liebe.
Genau.
Ja. Aber dann fühlt es sich so an wie keine Chance halt. Es ist, wie es ist. Und man kann quasi nichts tun.
Ach so, okay, das verstehe ich. Nee, ich habe nur gesagt,
Es gibt keine einzelnen Lösungen.
Genau, weil ich habe tatsächlich mir diese Frage hier auf mein Zettelchen auch aufgeschrieben und könnte da jetzt auch schon wieder irgendwie ganz viel dazu sagen, aber es wäre so nach unserer Diskussion stelle ich fest, es ist halt einfach nur ein Punkt, der in dieser Verflechtung von Sexismus, Rassismus, Diskriminierung, Eurozentrismus, was wir heute auch schon hatten, Betroffenheit, das sind quasi dieses ganze Netz, was wir gerade gesprochen haben, da ist diese eine Form oder diese Konsequenz, diese Folge daraus ist die Care-Arbeit. Ja? Weil ich habe ja auch gerade gesagt, ich würde sie immer problematisieren und aufwerten. Das wäre zum Beispiel für mich jetzt ein Punkt. Ja? Aber zum Beispiel mit so, ich sag mal, simplen Lösungen, die CSU und CDU dann immer gern geben, dass jetzt die Mutter irgendwelche Gehälter bekommt. Na, das spielt für mich nur rein in das gleiche System.
Ja.
Und deswegen, Fresh, wenn du sagst, ja stopp, sind wir jetzt ohnmächtig, das ist ganz spannend, das war jetzt, jetzt hast du gerade meinen Part übernommen bei Nathalie und meinen Diskussionen, sage ich ganz oft am Ende so, hey Nathalie, jetzt hast du mich weggeflasht, aber was können wir denn jetzt machen? So als Soziologin hat Nathalie natürlich diese Gesellschaft im Kopf. Und ich glaube, ich als Psychologin und Philosophin versuche dann doch irgendwie wie so ein Widerstandsmoment, also so, hey, stopp, also was können wir machen? Und ich glaube, das ist so, da könnten wir jetzt wirklich auch eine Stunde drüber reden. Das, was ihr macht, ist doch ein Moment des Widerstands. Ihr tretet in den Dialog mit Menschen. Ich würde übrigens bewusst sagen, ihr gebt Menschen nicht eine Stimme, weil das, finde ich, hat auch was Hierarchisches. Mhm. Jeder Mensch hat eine Stimme. Die können alle selber sprechen. Die brauchen nicht euch zwei. Aber es gibt diese Plattformen, es gibt diesen Rahmen, es gibt das Interesse, was ihr gebt. Ihr gebt das Ohr und so weiter und so fort. Ich tue es mit dem, indem ich hier bin und quasi antikapitalistische Arbeit mache, weil wir gerade alle jetzt quasi keine Lohnarbeit jetzt in diesem direkten Sinne machen. Ja, was ist das? Wir machen vielleicht, ist das nur Symbolpolitik, aber wir zeigen gerade schon eine Lebensform, die nicht so ist wie Kapitalismus. Mhm. Wir sind schon aus dem System gerade ein bisschen rausgestiegen. Diese Stunde betreiben wir was anderes. Danach schmeißen wir uns alle wieder in Kapitalismus, mir völlig klar.
Ich gehe Fernsehen. Und schaue mir Werbung an.
Das ist eine Stunde Utopie mit euch sozusagen, wisst ihr? Mhm. Und ich glaube, dass die Punkte sind. Eben Gespräche stören. Und ich meine, ich habe für mich entschieden, und das weiß ich, dass das ein Privileg ist mit ganz viel auch negativen Folgen, aber dass ich da auch einfach nicht mehr rein will. Also ich hätte einen, glaube ich, sehr leichten Weg haben können mit Psychologie, Arbeitspsychologie und da schön mitmachen. Aber zum Beispiel habe ich ein richtiges Problem mit der Psychologie bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Menschen nur fit mache, damit sie wieder leisten können.
Mhm. Krass, ja.
Und das hat sich für mich stark geändert, wie ich Beratungen abhalte, weil sie am Ende des Tages sagen meine Klientinnen zu mir, ach so krass, okay, also das heißt, das liegt quasi vielleicht gar nicht alles an mir, sondern das ist ultra strukturelle Problem und irgendwie, ich muss das vielleicht, also das hat dann so eine vielleicht kurzen Es hat sogar einen Schmerzmoment. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn quasi gut tue. Aber das ist das Paradoxe in diesem Augenblick, dass sie mal loslassen können. Und es liegt eben nicht schon wieder an ihnen. Sie müssen nicht schon wieder, hey, in 6 Sitzungen, are you ready? Wir kriegen dich aus deiner Depression raus. Nee, kriegen wir halt nicht. Akzeptier's. Es tut extrem weh. Und das heißt auch nicht, dass man nichts macht, um Gottes Willen. Dafür gibt es viel zu schlimme psychologische Krankheiten. Ja. Aber ich glaube, dass ich einfach niemanden mehr fit machen möchte für irgendwas, wo er dann nur ausgebeutet werden will.
Ja, dieser Moment, den fand ich jetzt auch gerade spannend, dass du gesagt hast. Und das ist ja auch schon wieder eigentlich der Widerspruch, der aber vielleicht eben ja auch notwendig ist, sozusagen auf der einen Seite zu spüren, ich bin nicht allein und ich bin nicht schuld quasi in Anführungsstrichen an meinem Versagen jetzt, wie zum Beispiel ich als Mutter. Und auf der anderen Seite schmerzt es aber auch, weil ich diese gewisse Ohnmacht empfinde, so wie jetzt Nico gesagt hat, ja scheiße, das System können wir halt nicht ändern.
Quasi.
So, ja. Genau, aber aus diesem Moment kann ja quasi was entstehen. Also es ist ja wie so eine Resonanz. Quasi, ja. das Erleben oder das Begreifen von dem hat ja vielleicht auch so einen schmerzlichen Moment, sozusagen.
Ja. Deswegen übrigens plädiere ich auch ganz stark dafür, was ich vorhin so ein bisschen nur angedeutet habe, aber diese gefühlslose Politik, in der wir leben und auch wieder Verortung Europa. Ich plädiere dafür, dass zum Beispiel Schmerz muss viel mehr in unserem, ich sage jetzt bewusst, Alltag da sein dürfen. Mhm. Es ist absolut, es ist extrem krass, wie wir, also ich glaube, das ist quasi Freudsches gedacht. Es ist die Verdrängung des Jahrtausends, in der wir leben. Ja, also damit wir funktionieren, müssen wir dauerhaft verdrängen. Ja. Und ich meine, jeder Augenblick des Schmerzes kostet Zeit und Zeit ist Geld, oder? Wie heißt dieses Schönes? Also das geht gar nicht. Wir können uns Ich habe ein Gedicht geschrieben. Traurigkeit ist ein Luxus. Versteht ihr, das muss man sich erstmal leisten können, den Moment sich zu nehmen. Ich weine jetzt. Aber wie krass ist es, dass wir uns das leisten müssen? Ja. Wo sind wir hingekommen?
Krass.
Also deswegen halte ich wirklich oft ein Plädoyer, auch wenn es mir so widerstrebt in meinem Herzen, weil ich niemandem Schmerz zufügen will, habe ich das Gefühl, es ist auch okay, dass ich ihm eine Stunde Schmerz mit mir schenke. Ein sehr paradoxer Gedanke, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Also weil es gar keine Zeit mehr gibt für diesen Moment, wo es weh tut.
Voll. Also vor allem, wenn man es auf die politische Ebene auch hebt, finde ich das einen mega guten Aspekt auch, ja. Das auch mit Emotionen auch einfach aufzuladen. Ja, voll. Ja. Krass. Kannst du uns vielleicht, ist das Gedicht veröffentlicht, Milinka?
Nein, aber ich kann es natürlich euch irgendwie zukommen lassen.
Dürften wir das unseren ZuhörerInnen vielleicht auch zur Verfügung stellen?
Ja, es ist ein kurzer Text, das spielt in Chile in einem sehr abgefuckten Busterminal.
Und oh, da beobachtet wow.
eine this. Person. Ja, wirklich. Ihr werdet es lieben, weil da merkt man so, okay, krass. Traurigkeit ist ein Luxus. Den hatte er nicht. Der Vater hatte den nicht. Er musste gehen und arbeiten.
Ja. Wow, krass.
Ja. Würden wir sehr gerne in dem Zuge mit aufnehmen dann.
Ja, ich danke euch total gern.
Vielen Dank, Milinka, für deine Zeit. Vielleicht brauchen wir da mal nochmal Teil 2.
Also ich merke auch, ich bin voll, ich kann da gar nicht richtig aufhören, aber das
ja, ich weiß, und ich habe total vergessen, mein Schulkind ist seit einer halben Stunde da schon. Deswegen wollte ich jetzt tatsächlich aufhören.
Voll auf gut. Das wird, das schafft sie.
Ja. Vielen Dank, Milinka, egal. Für deine Zeit.
Hey, danke vielen, dir. Vielen Dank. Ich bin, das finde ich jetzt, weiß ich nicht, schau, das ist übrigens, was kann man ändern, Freshie? Überraschen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das jetzt so berührt. Ich bin ganz irgendwie durcheinander. Mhm. Also es ist echt komisch. Ihr habt irgendwas, das Gespräch hat irgendwas in mir. So, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kopf in Wasser stecken oder sowas. Also danke für diesen überraschenden Moment, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich glaube,
ja, ich fand es auch sehr, sehr, sehr toll. Also vielen Dank für deine Zeit und deine super guten Gedanken. Ja.
Wir sehen uns ganz bald.
Ja, hoffentlich. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen.
Oder wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in Bio.